Magazin International.
Herzlich willkommen beim Magazin International von Radio Flora im Internetradio oder am Computer unter www.radioflora.de. Im Studio heute Axel Kleinecke. In unserer Sendung heute geht es um ein spezielles Thema aus der Geschichte der Arbeiterbewegung. Thema sind die Mühlenarbeiter am Ende des 19. Jahrhunderts in Deutschland. Reinhard Tichtmeier, pensionierter Lehrer und Historiker, der im Ruhestand noch das Müllerhandwerk erlernt hat und heute zusammen mit Gleichgesinnten eine alte Mühle in der Wedemark bei Hannover betreibt, stellt uns in dieser Sendung die Ergebnisse seiner Forschungen zu Arbeitsbedingungen und Lebensumständen der Mühlenarbeiter im Deutschen Kaiserreich vor. Die Mühlenarbeiter hatten zwar unter besonders schlechten Arbeitsbedingungen zu leiden, ihre Probleme und Arbeitskämpfe können aber dennoch als ein anschauliches Beispiel für die Situation der Arbeiterklasse im Allgemeinen im damaligen Deutschland unter den Bedingungen einer schnell voranschreitenden Industrialisierung dienen. In seinem Vortrag wird Reinhard Tichtmeier zunächst kurz auf die allgemeinen wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhänge am Ende des 19. Jahrhunderts eingehen, um dann nach einem Exkurs zu Mühlen- und Müllerwesen detailliert zu den Lebens- und Arbeitsbedingungen der Mühlenarbeiter in deutschen Mühlen zu kommen. Dabei wird er im Einzelnen Arbeitslöhne, Arbeitszeit sowie das Kost- und Logiewesen ebenso darstellen wie ihre ersten gewerkschaftlichen Organisationsformen und die ersten Arbeitskämpfe. Wenn wir über Mühlenarbeiter sprechen, so muss man vorausschicken, dass diese als billige Arbeitskräfte mit geringerer Qualifikation zunehmend die zunftgemäß ausgebildeten Müllergesellen ersetzten. Anlass dazu war vor allem die beginnende Industrialisierung im Mühlengewerbe. In technischen Industriemühlen wurden die handwerklichen Fertigkeiten ausgebildeter Müllergesellen durch präzise Maschinen weitgehend überflüssig. Aber auch die Müller in traditionellen Wind- und Wassermühlen griffen gerne mehr und mehr auf die billigen Arbeitskräfte zurück. Wie sah es nun mit den Arbeitsbedingungen dieser Mühlenarbeiter aus?
Wenn man über Mühlenarbeiter spricht, das heißt also in meinem Falle jetzt hier über die Zeit von 1889 bis 1910, dann kann man die Situation der Müller am besten dadurch charakterisieren, durch das Motto, nirgends existieren solche Missstände wie im Müllergewerbe. Das ist eine Äußerung von einem Delegierten, der auf dem Gründungskongress des Verbandes der Müllergesellen in Eisenach 1889 einen Vortrag hielt und der lautete so in einem Ausdruck: Es ist vielfach die Meinung verbreitet, dass die Lage der Müllergesellen eine ziemlich behäbige sei. Was jedoch keineswegs der Fall ist. Nirgends existieren solche Missstände wie im Müllergewerbe, wo man das vielgerühmte patriarchalische Verhältnis noch mit all seinen Nachteilen für die Arbeiter findet. In keinem Lande Deutschlands steht die Bezahlung und Verpflegung der Müllergesellen in einem nur annähernd richtigen Verhältnis zu diesem gesundheitsschädlichen, gefahrvollen Berufe. Am schlimmsten liegen die Verhältnisse in Schlesien, wo das Zunftwesen noch in voller Blüte steht. Dort selbst findet man an jeder Mühle ein gedrucktes Plakat, auf dem es heißt, Müller, die nicht im Besitz eines Lehrbriefes oder ordnungsgemäßer Papiere sind, haben keinen Anspruch auf das übliche Geschenk. Denn es war damals üblich, dass Müllergesellen, die sich eine Arbeit suchten, zu einem Müllermeister kommen konnten und dann ein Begrüßungsgeschenk bekommen mussten nach der Vereinbarung.
Was war das etwa so?
Das war ein geringer Trinkgeld, würden wir vielleicht heute sagen, also eine ganz geringe Summe. Aber es gab durchaus auch Müllergesellen, die umherzogen und die das auch ausnutzten, dass ihnen das quasi zustand. Und deshalb dieses Plakat.
Dass aber im Gegensatz zu Müllergesellen eben Mühlenarbeiter ohne solche Papiere von diesem Bonus ausschloss. Reinhard, wo hast du eigentlich deine Informationen über die Mühlenarbeiter her? Wie sieht das mit der Quellenlage aus?
Wenn wir über Mühlenarbeiter etwas erfahren wollen, dann ist das nicht ganz so einfach. Auch in der neueren Literatur findet man eigentlich relativ wenig über sie, wenn man Bücher über Mühlen, Wassermühlen, Windmühlen und so weiter liest, dann geht es vor allen Dingen um die technische Seite, aber nicht um diese Verhältnisse. Mit den Mühlenbesitzern ist es eine andere Sache. Darüber findet man in der Literatur häufig was, also seitenlange Aufstellungen darüber, welcher Müller an einer Mühle dem anderen folgte, also Mühlenbesitzer dem anderen folgte. Das hat aber den schlichten Hintergrund, dass in der Vergangenheit, also bis ins 19. Jahrhundert hinein, die Mühlenbesitzer Abgaben zu leisten und eine Art Steuern zu zahlen hatten. Die Mühlenarbeiter sind nicht gut repräsentiert in der Literatur. Man findet relativ wenig darüber, wenn man sich damit beschäftigt. Auch mit der Organisationsgeschichte, mit der ich mich hier auseinandersetze, findet man sehr wenig eigentlich. Das hat eben zwei Gründe. Einerseits, die Arbeiterklasse hat selten etwas Schriftliches hinterlassen. B, sie war kein interessantes Forschungsobjekt. Und jetzt C, muss man auch sagen, die Mühlenarbeiter als eine spezifische Gruppe sind ja nach 1918 aufgegangen in der großen Lebensmittelgewerkschaft, die dann nach 45 Nahrung, Genussmittel, Gaststätten heißt bei uns, also NGG. Und von daher ist über sie eigentlich nicht viel bekannt. Was bekannt ist, stammt eher aus gewerkschaftlichen Kreisen, aus Gewerkschaftsgeschichten und so weiter.
Ja, und warum hast du dann ausgerechnet die Mühlenarbeiter untersucht?
Ja, ich habe sie deshalb untersucht, weil ich selber nach meiner Pensionierung einen Lehrgang gemacht habe, eine Ausbildung als Müller an einer Windmühle hier nordöstlich von Hannover in Wetmar. Und dann habe ich angefangen, mich für das Mühlenthema überhaupt zu interessieren. Und da ich nun im Studium schon mich mit Arbeiterbewegung beschäftigt hatte, lag es irgendwie nahe, dass ich dann hier mal bei den Mühlenarbeitern nachgefragt habe. Vielleicht noch ein weiterer Bericht über die Lage der Müller. 1872 in der SPD-Zeitung Der Volksstaat stand der Bericht eines Müller-Burschen, der Folgendes berichtete: Betrachten wir uns also das Tun und Treiben in einer Fabriksmühle. Denn das ist ja die andere Form der Mühle, die Ende des 19. Jahrhunderts schon entstanden war. Sagen wir, es ist eine Mühle von 8 Gängen, also 8 Mahlgängen. In einer solchen sind in der Regel einschließlich des Knappen, das war der Werksführer, 5 Arbeiter beschäftigt. Der Knappe hat die Arbeit auszuteilen, was stets so geschieht, dass er davon frei bleibt. Die gewöhnliche Arbeitszeit beträgt täglich 16 bis 18, auch 20 bis 24 Stunden. Es wird Tag und Nacht gearbeitet, Sonn- und Feiertage nicht ausgenommen. Während der Gottesdienstzeit, wo der Betrieb des Geschäftes gesetzlich verboten ist, stehen zwar die Räder stille, allein die Arbeiter sind gezwungen, andere Verrichtungen zu tun, die weniger Geräusch verursachen. Die Einteilung der Arbeitszeit ist im Allgemeinen folgende. Abends 7 oder 8 Uhr begeben sich 2 Mann zur Ruhe. In den meisten Mühlen ist es nicht erlaubt, auszugehen. Die Lagerstätte besteht in der Regel aus einem alten, mit Kleie ausgestopften Sacke. Betten sind für die Müllerburschen unbekannte Dinge. Die Mühlenbesitzer sagen, in Betten würden die Leute zu faul, würden zu lange schlafen und dergleichen. So liegen denn die armen Burschen bis ungefähr nachts 1 Uhr auf dem kleinen Sacke. Dann heißt es wieder auf. Und die beiden anderen Arbeiter, welche zuvor gearbeitet hatten, sinken auf denselben Säcken nieder, welche von den vor Mitternacht Schlafenden verlassen wurden. Dabei kommt es oft vor, dass ihnen die Augen so sehr brennen, dass sie trotz aller Müdigkeit nicht schlafen können und erst Umschläge mit Wasser machen müssen. Früh 7 Uhr hat die ganze Mannschaft wieder an der Arbeit zu sein. Also von morgens 7 bis abends 7 oder 8 Uhr wird mit der ganzen Mannschaft gearbeitet und außerdem muss noch die Hälfte des Abends bis Mitternacht und die andere Hälfte von Mitternachts bis morgens arbeiten. Es ist geradezu haarsträubend. Durch diese schreckliche Behandlung der Arbeiter sind dieselben aber auch ganz und gar feig und charakterlos geworden. Sie wagen es kaum, ihrem Chef in das Gesicht zu blicken. Wenn derselbe in die Mühle kommt, dann wird ihm demutsvoll der Gruß gebracht und mit Angst erwartet man die allfallsige Erwiderung desselben. Erfolgt eine solche, dann ist man froh, weil man annimmt, dass der Herr bei guter Laune sei. Wird der Gruß aber nicht erwidert, dann verkriecht man sich scheu in die Winkel und denkt mit Entsetzen an eine mögliche Entlassung.
Das bedeutet ja einen nächtlichen Schlaf von vielleicht 5 Stunden, oder?
Ja, das ist für uns heute schwer vorstellbar, was da an Schlaf noch übrig blieb auf so einem kleinen Sack.
Und die haben nachts dann durchgearbeitet mit der Hälfte der Belegschaft.
Ja, also bei den Wind- und Wassermühlen kommt ja hinzu, dass man da eben abhängig war vom Wasserstand und auch vom Wind natürlich. Und wenn dann eben nachts mal keine Arbeit war, dann konnte man sich nicht ausschlafen, dann wurde irgendwas anderes gemacht. Es gibt ja immer was aufzuräumen. Und tagsüber, sofern noch eine Landwirtschaft angeschlossen war, wurde eben da gearbeitet.
Es und es ist ein harter Schluss.
Solche Arbeitsbedingungen sind ja wirklich ausbeuterisch und menschenverachtend. Dass das von den Mühlenarbeitern weitgehend hingenommen wurde, ist eigentlich erstaunlich. Aber du hattest erwähnt, dass es auch schon Widerstand und Solidarisierung, Zusammenschlüsse der Mühlenarbeiter gegen diese Ausbeutung gegeben hat. Wie war die politische Lage damals?
Ja, diese Geschichte des Delegierten, die er da vorgetragen hat, ist natürlich eingebettet in einen langen historischen Vorlauf, von dem ich hier nur so einige Punkte nennen will. In der politischen Geschichte war bedeutend 1789 die Französische Revolution. Nun kann man sagen, die liegt weit zurück, aber wenn wir daran denken, dass der Zweite Weltkrieg auch 70 Jahre zu Ende ist und er uns trotzdem immer noch beschäftigt, dann kann man hier auch sehen, dass solche Nachwirkungen gerade bei solchen gewaltigen Ereignissen da sind. Der Wiener Kongress 1815 hat dann dafür gesorgt oder wollte dafür sorgen, dass die Ergebnisse der Französischen Revolution, die in solche Richtung von Demokratisierung gingen, zurückgedreht wurden, möglichst. Das Ganze wird ja auch als Restauration bezeichnet, was dann zeitlich folgt. Es gab immer wieder Gegenbewegungen, die aus dem Volke hervorgingen. Etwa 1832, das Hambacher Fest, ich mache jetzt hier einen schnellen Durchlauf durch das Jahrhundert, da haben sich 30.000 Demokraten bei der Ruine des Schlosses Hambach zusammengefunden, um demokratische Veränderungen zu fordern. 1848 wieder eine Revolution in Deutschland, auch sie scheiterte wieder. Und die demokratischen Bestrebungen, die sich etwa in der Paulskirche in Frankfurt von den Delegierten her durchsetzen sollte, die scheiterte, weil der preußische König inzwischen wieder so stark geworden war, dass er es gar nicht nötig hatte, sich darauf einzulassen. Preußen als bedeutendste Macht. Die konservativen Zeiten setzten sich fort, begannen wieder. Und 1871 kam es dann zur Gründung des Deutschen Kaiserreichs. Denn vorher hatten wir ja 38 Teilstaaten in Deutschland, in dem, was wir heute als Deutschland bezeichnen. Und das Sozialistengesetz 1878 bis 1890 nach zwei gescheiterten Attentaten auf die Kaiser, das sollte verhindern, dass die aufstrebende Arbeiterbewegung, die jetzt in großer Menge waren Arbeiter beschäftigt in den Fabriken, in der aufstrebenden Industrie, die galten als gefährlich, sie waren größtenteils organisiert durch die Sozialdemokratie und von daher versuchte man dann durch dieses Sozialistengesetz diese ganzen Bestrebungen als landesverräterische zu verhindern und es gab starke militärische Unterdrückung.
Und gleichzeitig aber auch gewisse Zugeständnisse an Arbeitssicherheit, Versorgung, patriarchalisch sozusagen von oben.
Ja, genau. Es war vor allen Dingen bei Bismarck inzwischen, obwohl er keinerlei Sympathien hatte für die SPD, klar geworden, dass diese politische Kraft, die da entstanden war, sich nicht so ohne weiteres würde besiegen oder verhindern lassen. Und deshalb hat er eine sogenannte Arbeiterschutzgesetzgebung erlassen, Unfallversicherung, Krankenversicherung und so weiter, die bis heute nachgewirkt hat und sich allmählich auflöst, muss man mal dazu sagen. Damit wollte er den ganzen Bestrebungen von gewerkschaftlicher Seite oder von Arbeiterparteien her einen Riegel vorschieben. Das gelang aber nur bis 1890 und dann sehr mühsam. Danach wurde das Sozialistengesetz nicht mehr verlängert. Und man muss dazu sagen, wenn man den Bereich des Handwerks nimmt, da war es ja üblich, dass die Gesellen wandern mussten. Die zogen also dann als Bestandteil ihrer Ausbildung in Deutschland herum, auch bis nach Frankreich. Und auch da gab es allerlei gefährliche Ideen, mit denen die infiziert wurden, 1830 folgende, und die natürlich dann nach Deutschland auch kamen. Wenn wir kurz die wirtschaftliche, technische Entwicklung betrachten, die die Mühlenarbeiterbewegung letztlich auch beeinflusst hat, also im Mittelalter gab es eben Wassermühlen, Windmühlen. Im 18. Jahrhundert wurde die Dampfmaschine erfunden von James Watt, sagt man immer, das war ein bisschen komplizierter, aber das war der Antrieb, der sich jetzt für die neue Industrie sozusagen so sehr eignete und sich vor allen Dingen in England massenhaft durchsetzte. In Deutschland gab es 1835 dann die Lokomotive, den ersten Eisenbahnzug von Nürnberg nach Fürth als ein Beispiel dafür. Und man kann sagen, durch diese ganzen technischen Ereignisse entstand so allmählich dann ein Übergang von den einfachen Mühlen zu Industriemühlen, die ab 1860 in Deutschland entstanden. Unter Industriemühlen werden quasi Fabriken verstanden, in denen gemahlen oder wie zum Beispiel in Hannover in der Brotfabrik, in Linden bei der Habak, wo Müllerei und Bäckerei miteinander verbunden wurden, und zwar in großem Maßstab.
Also die Industriemühlen wurden auch mit Dampfmaschinen betrieben und waren insofern standortunabhängig von Wasser oder Wind in dem Sinne.
Ja, ja. Der erste Antrieb, das waren Dampfmaschinen. Dann wurden ja Verbrennungsmotoren der verschiedenen Art erfunden. Und ab 1892 gab es Elektromotoren, die dann später eingesetzt wurden.
Gab es denn da schon Stromversorgung?
Wenn ich es später sage, dann heißt das, die Stromversorgung für Elektromotoren, die griff also eigentlich um sich so um 1920 folgende. Sonst waren das schon eher Ausnahmen. Also da in der Zeit dominierten noch Dampfmaschinen und Verbrennungsmotoren.
Wir haben jetzt über die technische und wirtschaftliche Entwicklung damals gesprochen, die auch den Berufsstand des Mühlenarbeiters erst hervorgebracht hat. Es bleibt die Frage, woher kamen eigentlich diese ganzen neuen Arbeitskräfte und aus welchen sozialen Verhältnissen heraus hat sich dann der gesellschaftliche Widerstand der Arbeiterklasse und eben auch der Mühlenarbeiter entwickeln können?
Wenn wir mal ansehen, woher die Müller sozial als Gruppe, als Handwerksgruppe kamen und was sie beeinflusste, das ist ein alter Beruf, der schon im alten Rom natürlich bekannt war. Wir machen einen großen Sprung ins 19. Jahrhundert. Da veränderte sich die Bedeutung der Müllerei dadurch eben, dass die alten klassischen Mühlenarten wie Wind- und Wassermühlen verdrängt wurden oder unter starken Konkurrenzdruck gerieten der Industriemühlen. Und das beeinflusste natürlich das Leben der Müller. Zusammenfassend kann man sagen, das 19. Jahrhundert, an dessen Ausgang wir uns nun gleich mit der Mühlenarbeiterbewegung begeben, war eben geprägt durch eine revolutionäre Bewegung von der Französischen Revolution bis zur Revolution 1848, die scheiterte. Eine konservative Entwicklung, die dann wieder einsetzte oder sich fortsetzte bis zum Ersten Weltkrieg. Gleichzeitig aber gab es einen großen wirtschaftlichen Aufschwung in Deutschland und ab 1890 kann man sagen, dass Deutschland eben kein agrarisch geprägtes Land mehr war, sondern ein Industriestaat. Die Bevölkerung wuchs in dieser Zeit auch gewaltig und die Gesellschaft des Kaiserreiches wurde eben geprägt durch die Arbeitermassen der aufstrebenden Industrie. Politisch im Parteienspektrum waren die SPD entstanden und eine Menge Gewerkschaften in der zweiten Hälfte, die sich noch nicht zu einem großen gewerkschaftlichen Block vereinigt hatten. Es gab die christlichen Gewerkschaften, es gab die Hirsch-Dunkerschen Gewerkvereine, das waren so liberale Organisationen, die sozusagen auf Klassenfrieden mit den Unternehmen setzten. Und dann gab es eben die freien Gewerkschaften, die dann die verschiedenen Vorläufer in den einzelnen beruflichen Sparten waren für die großen Zusammenschlüsse, die dann nach dem Ersten Weltkrieg folgten. Ja, wie viele Mühlen gab es im 19. Jahrhundert? Wir haben Zahlen von 1895 aus der amtlichen Statistik. Da hat man 1895 18.000 Windmühlen in Deutschland gezählt, 54.000 Wassermühlen und schon 58.000 Dampfmühlen. Das heißt also, die Dampfmühlen waren hier ganz gewaltig auf dem Vormarsch.
Und sie hatten ja auch wahrscheinlich höhere Kapazität.
Auf jeden Fall. Also die Mahlkapazitäten der einzelnen traditionellen Mühlen wie Wind- und Wassermühlen waren natürlich auch größenabhängig und die konnten bei 1 bis 2 Tonnen am Tag liegen. Also wenn man den ganzen Tag bei der Windmühle mit Wind mahlen konnte, kam man vielleicht auf solche Größenordnungen. Die Industriemühlen leisteten da ganz erhebliche andere Mengen. Und heute, wenn man so heute eine Industriemühle, in dem Sinne sind das ja auch gar nicht mehr, die vermahlen am Tag ohne Schwierigkeiten 1.300 Tonnen.
Trotzdem gibt es ja noch eine Windmühle hier zum Beispiel, die immer noch Korn mahlt, ne?
Ja.
In Bissendorf.
Nein, hier in Bissendorf, nicht in Wetmar, wo ich meine Ausbildung gemacht habe. Aber diese Mühlen sind eben traditionelle Mühlen. Das ist sozusagen der Rest, der von diesen 18.000 übrig geblieben ist und die ganzen Zeiten überdauert hat. Es gibt also nur noch ganz wenige Windmühlen, bei denen der Müller quasi von dem Ertrag dieser Arbeit lebt. Also zum Beispiel in Badowick bei Lüneburg gibt es eine, das ist aber nicht die einzige, Eckart Meyers Mühle. Aber auch diese Mühlen, diese exotischen Mühlen, kann man sagen heute, die müssen schon nebenbei auch noch andere Geschäftsfelder eröffnen. Also, was weiß ich, Futterhandel, Bioladen und so weiter, um überhaupt überstehen zu können.
Kommen wir noch einmal auf die Arbeitsbedingungen der Müller-Mühlenarbeiter zurück. Wurde deren Lage gesellschaftlich überhaupt schon zur Kenntnis genommen oder gibt es schon Berichte und Untersuchungen aus dieser Zeit?
Wir haben ein paar Zahlen ja nun schon gehört über die Arbeitszeiten der Müller. Es gab Untersuchungen im 19. Jahrhundert schon bedeutender Art. Die erste bedeutende, nicht die Mühlenarbeiter betreffend, ist von Friedrich Engels die Lage der arbeitenden Klassen in England. 1845 erschienen, eine Untersuchung, in der er sich mit der dort bereits existierenden Arbeiterklasse beschäftigt. Karl Marx, 1862, hat über die Brotfabrikation in London, der Londoner Bäcker, geschrieben. Und in Deutschland, Marx schrieb über die Lage in den Bäckereien. August Bebel, der berühmte Vorsitzende der SPD im Deutschen Reichstag, veröffentlichte 1890 auch schon eine Schrift über die Arbeiter in den Bäckereien, also mit ähnlichem Thema wie Marx. Und die Müller, deren Lebenssituation, Arbeitssituation, wurde erstmalig beschrieben von einem auch ausgebildeten Müller, Hermann Kepler, der 1863 in der Nähe von Altenburg, der heutigen Skat-Hauptstadt Deutschlands, geboren wurde und ausgebildeter Müller war. Der hat dann auch als Journalist gearbeitet, war später Landtagsabgeordneter in Altenburg in Sachsen und später auch Reichstagsabgeordneter. Und der hat 1891/92 eine Untersuchung über die Arbeitsverhältnisse der Müller durchgeführt. Jetzt kann man sich natürlich fragen, wie hat er das gemacht? Es gab bereits im gewerkschaftlichen Bereich so ortsnahe Gründungen, wo sich Müller zusammengeschlossen haben. Und die Orte, an denen diese Organisation zusammenlief, das waren die sogenannten Zahlstellen. Das waren also Einrichtungen, in denen die Mitglieder dieser Zahlstelle Beiträge zahlten und dann sicher sein konnten, dass sie im Falle von Krankheit oder Unfällen oder so etwas, dass sie dann eine Unterstützung erhielten. Dann die Gewerkschaftspresse, die diese freie Gewerkschaft herausgab. Und Hermann Kepler hat einen Fragebogen entwickelt über diese Zahlstellen an 800 Mühlen in ganz Deutschland verteilt und diese dann auch ausgewertet. Heute, wo wir mit Befragungen ja auch überhäuft werden, ist es eine Kleinigkeit, die Leute in solchem riesigen Bereich zu befragen. Das ist damals also eine ganz außergewöhnliche Leistung gewesen. Und dann gab es noch eine andere Untersuchung von Adam Remmele. Der war auch ein ganz bedeutender Funktionär in der Mühlenarbeiterbewegung in Süddeutschland. Der hat diese Untersuchung aufgegriffen und nochmal erneuert und dann auch publiziert, ebenfalls im Reichstag, weil man sich erwartete, dass dort die entsprechenden gesetzlichen Maßnahmen ergriffen werden würden, um diese Lage der Mühlenarbeiter zu verbessern, insbesondere die der Arbeitszeit.
Die Leute, die da gewerkschaftlich gearbeitet haben, die Arbeiter unterstützt haben, im Prinzip konnten unbehelligt arbeiten oder gab es da Schwierigkeiten?
Da gab es immer Schwierigkeiten. Zum Beispiel Hermann Kepler, der 1904 in dem großen Streik in Wiesermühlen in Hameln beteiligt war. Er war da sozusagen als gewerkschaftlicher Führer, ist er dort tätig geworden. Erst wollte er vermittelnd tätig werden. Dieser Streik war also einmalig und der erste bedeutende Streik der Mühlenarbeiter, weil er sich vom 3. Juni bis August hinzog, und zwar ohne Unterbrechung. Der kriegte hinterher 14 Tage Gefängnis aufgebrummt. Und Mühlenarbeiter, die sich an dem Streik beteiligt haben, dort namentlich bekannt sind, einige, die haben zum Teil ein Vierteljahr im Gefängnis gesessen. So, und vielleicht noch zu der Lebenssituation. Die Arbeitszeiten waren hoch, die Löhne waren niedrig. Eine Besonderheit in dem Bereich der Mühlenarbeiter, aber auch in anderen, war das sogenannte Kost- und Logiewesen im Handwerk. Das bedeutete, dass diejenigen, die bei irgendeinem Betrieb in einer Mühle oder so arbeiteten, dass die dort erstens lange Arbeitszeiten hatten, sodass sie kaum aus der Mühle rauskamen und dann aber auf sozusagen verpflegungsmäßig und was die Wohnung oder einen Wohnraum angeht, dann noch in der Mühle meinetwegen blieben. Und Kost und Logis hieß, sie nahmen an der Ernährung teil, Logis hieß Unterkunft. Und das wurde ihnen dann allerdings noch abgezogen, wenn sie auf so einem Kleiesack geschlafen haben.
Auch der Münchner Anarchist Oskar Maria Graf hat in dieser Zeit einmal als Mühlenarbeiter gearbeitet. In seinem sehr lesenswerten Buch »Wir sind Gefangene« beschreibt er den ersten Tag seiner Arbeit in einer Mühle wie folgt. »Als ich durch das Tor schritt, begegneten mir Arbeiter. Wieder trafen mich merkwürdig staunende Blicke. Ich folgte ihnen. Wir gingen in einen Schuppen. Dort kleidete man sich um. Dann ging's in die Mühle. Der Obermüller stand schon da und sah auf die Uhr.« Kaum schlug es 6, begann er zu rennen, fast wie aufgezogen. Die Arbeiter fuhren mit dem Aufzug in die verschiedenen Stockwerke. Ich musste beim Alten bleiben. Er brüllte mich an, als ich so dastand und nicht wusste, was jetzt zu geschehen habe, und drückte mir einen Besen in die Hand. Ich kehrte mechanisch auf, obwohl nichts aufzukehren war. Dann schrie plötzlich der Obermüller und winkte mir. »Stell dich da her! Da kommen jetzt Säcke runter. Fang sie auf und trag sie weg, da hinten hin. Und aufeinanderschichten«, befahl er mir. Ich musste nun an die Mündung einer durch die Decke herunterlaufenden Holzrinne und hatte Säcke, die vom vierten Stock herunterrutschten, aufzufangen. Kaum hatte ich mich richtig versehen, da sauste schon ein Sack daher und plumps lag ich hingeschlagen und das Mehl aus dem geplatzten Sack spritzte. Ich hatte weder Übung noch Kraft genug, um so etwas schon zu leisten. Der Obermüller stand da. Ich sah ihn fauchen und fluchen, dann an der Rinne stehen, die Mehlsäcke aufhalten und sie wegschwingen. Dienstbeflissen wie ich war, wollte ich sofort den Besen nehmen und das Mehl aus dem zersprungenen Sack aufkehren. Da plötzlich drehte sich der Alte um und rannte auf mich zu. »Daher! Das tut man nachher!« Und nun zeigte er mir das Auffangen. Das ging den ganzen Vormittag. Die Ballen meiner Hände waren am Mittag wundgerieben und brannten entsetzlich. Ich zeigte sie dem Obermüller, er lächelte und sagte, »Das vergeht schon mit der Zeit, das haben wir alle gehabt.« Nachmittags musste ich noch mit etlichen Arbeitern vom Aufzug weg Säcke tragen. Es wurde verladen. Anfangs brach ich zusammen. Als mich alle auslachten, kam mir die Wut. Dann ging es. Ich schleppte atemlos. Abends war mein Rücken wund und als ich mich auszog, klebte das Hemd an der offenen Haut. Ich weinte in mich und verfluchte meinen Bruder und die ganze Welt, aber es hieß einfach aushalten. Und so ging es jeden Tag. Die beste Arbeit, das Säcke zubinden, verschafften sich ältere Arbeiter und ich hätte auch nichts zu sagen gewagt. Mit der Zeit gewöhnte ich mich auch etwas an die schwere Arbeit. Mochte auch alle Tage mein Hemd am blutigen Rücken kleben, einmal, so dachte ich, wird die Haut schon dick und widerstandsfähig. Hol alles der Teufel. Ich wusch jeden Abend meinen Rücken mit kaltem Wasser und rieb mich mit Bohrsalbe ein. Einer war an der Mühle, der mir sagte, als ich ihm im Keller meine Schmerzen klagte, das ist erst recht schlecht. Da wird die Haut nicht hart. Anfangs tut das immer so weh. Ich ließ es verzweifelt sein, biss die Zähne aufeinander und schleppte, schleppte. Es musste eben gehen. Was sollte ich denn anfangen? Ich hatte kein Geld mehr, musste schon am dritten Tag um Vorschuss bitten. Der Schreiber sah mich verächtlich an und gab mir 10 Mark.
Wir leben wie die Sklaven hier auf dieser Ziegelei. Wenn andere Leute noch schlafen, ist bei uns schon die Nacht vorbei.
Ja, wenn wir die Arbeitszeit nehmen, 1890 nach dieser Umfrage von Adam Remmle, und das ist auch in anderen Untersuchungen auch später vom Deutschen Reichstag ausgehend bestätigt worden, die Arbeitszeit von 18 Stunden betraf einen ganz erheblichen Anteil der Arbeiter, ungefähr 50%. 18 Stunden pro Tag. Es gab sogar Schichten von 36 Stunden, in denen also die Arbeiter im Grunde genommen rund um die Uhr arbeiten mussten, also 1,5 Tage.
Und hatten dann ein bisschen länger Pause.
Ja, das wäre schön gewesen. Die hatten dann kurzen Ausgleich, aber insgesamt hieß es, dass sie 7 Tage in der Woche arbeiteten. Sonntagsarbeit war genauso üblich, wie auch jede Menge an Überstunden, die auch gar nicht mal besonders bezahlt wurden. Und man kann jetzt also sagen, zusammenfassend, 39% der Mühlenarbeiter arbeiteten 1890 zwischen 12 und 16 Stunden pro Tag, 6 Tage in der Woche. 45% arbeiteten 18 Stunden pro Tag, 6 Tage in der Woche. Dem Rest der Mühlenarbeiter geht es 1890 noch schlechter. Sie arbeiten noch länger, vor allen Dingen in den Gebieten in dem östlichen Deutschland war das offenbar der Fall.
Ja, das ist ja eine übelste Ausbeutung, die wirklich auf die Gesundheit gegangen sein muss.
Ja, vielleicht nochmal zusammenfassend, Ruhepausen gab es in den kleineren Mühlen, zum Beispiel, wenn die mal essen wollten, dann konnte man das so zwischendurch machen. In den Industriemühlen war das völlig unbekannt. Freizeit nach Feierabend oder am Wochenende gab es wegen der langen Arbeitszeiten oder wegen der Sonntagsarbeit nicht oder kaum. Urlaub in unserem heutigen Verständnis gab es überhaupt nicht. 2 Anmerkungen dazu. 1901 hat als erste Stadt die Stadt Charlottenburg den Gemeindearbeitern nach 2-jähriger Dienstzeit 1 Woche Jahresurlaub gewährt.
Wahnsinn.
Und 1901, ein anderes Datum noch, nach 15 Jahren Betriebszugehörigkeit erhielten Arbeiter in den Artilleriewerkstätten in Münden 3 Tage Jahresurlaub. Ja, man kann sich also vorstellen, die Forderungen der Gewerkschaften richteten sich also darauf, die tägliche Arbeitszeit zu verkürzen. 10 Stunden waren die Forderung. Und dann am Wochenende auch frei zu haben. Das waren Forderungen. Es gab sogar aus dem Müllerverband, das war der Verband der Mühlenbesitzer, gab es auch sogar einmal eine Tendenz zu sagen, da solle man denen etwas entgegenkommen. Aber andere wiederum wollten das nicht, sodass sich auch erstmal nichts geändert hat. Wenn wir uns jetzt die Wochenlöhne ansehen, dann kann man aus den vielen Zahlen, die es dann da gibt, kann man herausgreifen, dass 50% der Müller in der Woche 7 Reichsmark verdienten. 7 Reichsmark. Wenn man das in ein Verhältnis zu unserem Euro heutzutage setzt, dann kann man festhalten, nach den Zahlen, die mir vorliegen, dass 1 Reichsmark ungefähr 3 Euro entspricht. Das heißt also, sie haben in der Woche umgerechnet nach unseren Werten 22 bis 23 Euro verdient.
Das macht im Monat etwa 100 Euro.
Ja.
Das bedeutet doch eigentlich, Arbeitsverhältnisse, die du jetzt hier dargestellt hast, die absolut lebenszeitverkürzend gewirkt haben müssen. Ja. Vielleicht kannst du noch ein bisschen was dazu sagen zu den Arbeiten, die Mühlenarbeiter verrichteten. Sie haben ja mit Sicherheit schwere Säcke schleppen müssen.
Ja, also man muss dazu wissen, dass die Mehlsäcke damals 100 Kilo hatten. Es gab auch welche, die hatten 150 oder 200 Kilo. Und dass sich diese Verhältnisse dann natürlich entsprechend auf die Gesundheit auswirkten, das kann man sich ja auch vorstellen. Also die Erkrankungen lagen grundsätzlich in dem Bereich von Rückenerkrankungen, Skeletterkrankungen, kann man sagen. Dann natürlich die enorme Staubbelastung, Tuberkulose und ähnliche Dinge. Und das durchschnittliche Lebensalter nach Keplers Forschungen 1892 lag bei 35 Jahren. Also einen Bereich habe ich ja vorhin auch noch angesprochen, den von Kost und Logis. Da will ich nur noch mal kurz was zitieren. Es gibt einen Mann, der hat 1908 im Auftrag der Gewerkschaften dieses Problem Kost und Logis untersucht mit einem sehr interessanten Fragebogen. Und der zitiert dann einen Müllergesellen, der folgendermaßen gesagt hat, Logis, also die Unterkunft, ist ein Bretterverschlag in der Mühle. Geselle und Lehrling schlafen in einem Bette. Oder 2 Mann haben ein Bett, nach diesem sieht das ganze Jahr niemand. Bettwäsche ist für uns unnötiger Luxus. Logis ist ein Winkel, der mit Brettern versperrt ist. Ruhestätte ist ein Kasten mit Stroh und Decke und viel Ungeziefer. Bettwäsche gibt's nicht. Logis ist Stall, Ruhestätte, Bretterbucht mit Stroh und Lumpen. Logis ist ein kellerartiger Raum mit vergittertem Fenster. Zur Abwechslung bekommt der Geselle oftmals Prügel. Für 5 Gesellen sind 2 Matratzen vorhanden. Kein Logis, keine Betten. 1 Sack Spreu als Lager, wenn man sich zusäcken will, so besorgt man sich selbst etwas. Gewöhnlich 1 paar leere Säcke. Flöhe haben wir in der Schlafstube so viel als Staub in der Mühle, weil jährlich nur 2 Mal gereinigt wird. Die Gesellen müssen das Bett abwechselnd benutzen. Logis verdient den Namen Dreckloch. Schlafstelle besteht aus Strohsack und zerrissener Pferdedecke.
Und doch wurden diese Umstände der Arbeiter, was ja bei den Mühlenarbeitern sicherlich auch durchaus vergleichbar ist mit anderen Arbeitern, Industriearbeitern, die ähnlich schlecht leben mussten, unter schlechten Bedingungen, hat nicht zu Arbeiterknappheit geführt. Das wäre das Erste. Wenn die wegsterben, dann ist ja irgendwann niemand mehr da. Wo kommen die her? Sind das Bauernsöhne, die den Hof nicht erben? Diese Mühlenarbeiter, von denen du hier sprichst, die haben doch gar keine Zeit zu heiraten und Kinder zu kriegen, oder wie ist das?
Ja, das war ein Problem, die Länge der Arbeitszeiten, dass sie die Mühle nicht verlassen durften, dass sie so wenig Lohn hatten, führte dazu, wenn sie mal ein bisschen Freizeit hatten, dass sie gar keine sozialen Kontakte herstellen konnten. Also Heirat und Kinder großziehen war unter diesen Umständen gar nicht möglich. Und eine ganz bekannte Klage ist eben die, dass die Müllergesellen sich dann in dieser Situation in Wirtshäusern herumgetrieben haben. Sicherlich auch nicht alle, aber das war eigentlich das letzte Vergnügen, was ihnen da noch blieb, wenn sie Glück hatten.
Ja, und wo kam denn Nachwuchs her?
Ja, die Bevölkerung ist gewaltig angewachsen im 19. Jahrhundert und insofern stieg die Zahl derjenigen, die sich um Arbeitsplätze beworben haben, und sie gingen dann in die Industrie als ungelernte Arbeiter, da konnte man ja auch inzwischen massenweise unterkommen, oder sie machten eine handwerkliche Ausbildung noch an einer Mühle.
Waren denn die Bedingungen der Industriearbeiter noch schlechter?
Also Industriebetriebe mit Kost und Logis waren eigentlich nicht der Standard. Das wäre auch zu kompliziert gewesen mit den Arbeitermengen, die man hatte. Ansonsten besser war es da auch auf keinen Fall. Schlechte Löhne und lange Arbeitszeiten, aber sagen wir in Relation zu dem, was auf den kleinen Mühlen passierte, dann doch vielleicht ein bisschen günstiger. Die Löhne waren manchmal höher, etwas höher, und die Arbeitszeiten nicht ganz so lang wie an der Mühle.
Eine Frage habe ich noch zur Entwicklung dieser Arbeiterklasse, Mühlenarbeiter. Vorher gab es ja Gesellen, wandernde Gesellen, und die waren ja etwas anderes als Mühlenarbeiter. Die haben ja zum Teil sogar die Töchter der Müller geheiratet, die waren in Zünften organisiert. Wie ist es dazu gekommen, dass dieser Stand entfallen ist und durch die Mühlenarbeiter ersetzt wurde?
Naja, es gab einen Übergang. Also diejenigen, die eine ganz normale Lehre gemacht haben als Müller und dann auf Wanderschaft gingen vielleicht und so weiter, und die in den kleinen Mühlen arbeiteten, nehmen wir mal an, jetzt in die Zeit um 1850 herum oder auch danach noch, die bewegten sich in einigermaßen traditionellen Bahnen noch. Mhm. Aber es wurden ja auch immer mehr und es konnten eben auch nicht alle solche Ausbildungsplätze nehmen. Und die Industrie brauchte keine ausgebildeten Müller, sondern sie brauchte ungelernte Kräfte, die man auch entsprechend schlechter bezahlen konnte. Genau. Und interessanterweise, wenn man sich die Organisation oder die Organisationsgeschichte der Mühlenarbeiterbewegung ansieht, dann gab es natürlich auch Konkurrenzen. Es gab also einerseits, und das hat ab 1889, 90, hat auch die Organisationsbildung behindert. Es gab einerseits die eher traditionellen Müllergesellen, die auf ihre Ausbildung etwas hielten, und die anderen, die Ungelernten aus den Fabriken, nicht dabei haben wollten. Und dann eben auch die einfach klare Konkurrenz zwischen den traditionellen Mühlen und der aufkommenden Industrie, die natürlich ökonomisch viel bessere Perspektiven hatte, wie wir ja nun im Nachhinein sowieso wissen. Wenn man sich also jetzt hier mal ansieht, wie die Organisation der Müller verlaufen ist, 1889 wurde der Verband der Mühlenarbeiter gegründet. Und zwar deshalb, es waren ja überall, in allen Industriebereichen, waren ja freie Gewerkschaften, relativ kleine, bereits entstanden. Und hier gab es dann von Hamburg ausgehend von einer Druckerei die Anregung, auch mal einen Mühlenarbeiterverband zu gründen. Diese Druckerei druckte die Gewerkschaftspresse in großem Umfang und versprach sich vielleicht nebenbei auch noch ein kleines Geschäft davon. Und irgendwie war die Stunde auch da, in der es zu solchen Gründungen kommen müsste. Und dann gab es eben die allererste Versammlung 1889 in Eisenach. Und da hat man dann die ersten Schritte unternommen, solch eine Gewerkschaft zu gründen, Zahlstellen zu gründen oder die Zentren für die örtlichen Gruppen, von denen aus dann die Leistungen der Gewerkschaften auch also das Auszahlen von irgendwelchen Beiträgen und so weiter, wie ich schon sagte. Hier in Hannover ist 1890 die erste Zahlstelle der Mühlenarbeiter gegründet worden. Diese Zahlstellen verteilten sich über ganz Deutschland, natürlich auch mit regionalen Unterschieden. Und die Mitgliederzahlen schwankten sehr. Man hatte anfänglich dann nach einiger Zeit 2000 Mitglieder, dann ging es runter auf 800. Und als der Verband der Mühlenarbeiter dann überging oder sich vereinigte mit den Brauern, man bildete so eine Art Lebensmittelgewerkschaft, dazu gehörten noch die Bäcker, dazu gehörten Konditoren und so weiter. Das waren sehr große Auseinandersetzungen auch zwischen diesen kleinen Gewerkschaften. Als man sich mit denen zusammengetan hatte und dann in eine größere Organisation über 1910, da hatte die Mühlenarbeitergewerkschaft 4000 Mitglieder reichsweit. Also verglichen mit heute nicht viel für die damaligen Verhältnisse. Auch war es auch eine kleinere Gewerkschaft.
Du hast von Zahlstellen gesprochen. Kannst du noch mal erläutern, was das ist? Wurden die dort bezahlt? Kriegen die ihr Lohn da?
Nein, die Zahlstellen waren quasi das, was man heute als Gewerkschaftshaus vielleicht bezeichnen würde. Und das war so, dass wenn man sich zusammenschloss, meinetwegen in Hannover, dann musste man ja Leute finden, die diese Zahlstelle leiteten, nebenbei versteht sich natürlich. Diese Zahlstellen wurden auch nicht besoldet. Also im günstigsten Falle, wenn die mal Fahrten hatten, dann gab es dafür eine minimale Entschädigung. Aber es war eben zu einem großen Teil ehrenamtlich. Diese Zahlstellen, die waren zunächst dann bei denen, die Zahlstellenleiter waren, in der Privatwohnung untergebracht. Mhm. Und man kann hier sehr schön in der hannoverschen Presse zum Beispiel, im Volkswillen kann man nachlesen, in der Tageszeitung der Sozialdemokratie in Hannover, kann man dann irgendwann im Jahr immer wieder eine Aufstellung finden, in der bekannt gegeben wird, wer die Zahlstellen leitet und wo diese Leute dann auch wohnen.
Dann geht es jetzt weiter mit August Kempstedt in Hannover, einem Gewerkschafter der Mühlenarbeiter.
Ja, auf den Namen bin ich eigentlich zufällig gestoßen, als es mir gelungen ist, die Geschichte der Mühlenarbeiterbewegung, die den Zeitraum von 1889 bis 1910 umfasst, kaufen konnte, der also die Organisationsentwicklung schildert. Und da fiel mir auf, man hat sich jährlich getroffen zu Verbandstagen, Eisenach, Halle und so weiter. Und da fiel mir auf, von diesen Tagungen gibt es Fotografien, wo die Delegierten, die aus ganz Deutschland angereist waren, dann zu einem Gruppenfoto sich zusammenstellten und dann ist immer säuberlich der Name unten drunter geschrieben worden, so dass mir dann auffiel, dass auch ein hannoverscher Delegierter immer dabei war. Das war August Kempstedt, der eine gewisse regionale Bedeutung hatte. Er selber war ausgebildeter Müller. Er stammt aus Wulfen, das liegt im Südharz. Da war sein Vater, hat bei einem Bauern gearbeitet und er selber hat eine Müllerausbildung gemacht. Ich weiß noch nicht so furchtbar viel darüber, also entweder in Wulfen, da gibt es zwei Mühlen oder da in der Nähe. Dann verliert sich für mich die Spur. Ich weiß dann nur, er wird wieder in Hannover erkennbar, sichtbar. Er hat in Brunkensen, das liegt hinten Richtung Hameln, Ahlfeld, da hat er offenbar eine Zeit lang gewohnt und ist dann nach Hannover gekommen. 1891 und seitdem ist sichtbar, wo er gewohnt hat. Er hat immer in Linden gewohnt und wir haben ja durch die Adressbücher die Möglichkeit zu kontrollieren, wo jemand gewohnt hat. Denn in den Adressbüchern ist jede Person alphabetisch aufgeführt und dann gibt es nochmal ein sogenanntes Hausbuch in dem hinteren Teil, in dem die einzelnen Häuser in den Straßen aufgeführt sind und da kann man dann genau nachlesen, wer in dem Haus in welchem Stockwerk gewohnt hat. Und für August Kempstedt kann man also sagen, der ist 1867 geboren und 1949 in Hannover gestorben. Der hat also vorwiegend in Hannover gewohnt, in Linden, in verschiedenen Straßen. Das ist genau feststellbar. Und das Interessante sind seine Berufe, die er gehabt hat. Also habe ich zwei Wege vor Augen. Einerseits in der Gewerkschaft, wo er hin und wieder dann namentlich genannt wird oder mit Fotos mehrmals auftaucht. Und dann eben amtlich in den Adressbüchern. Hier in Hannover, laut Adressbuch, war er tätig, wird er als Müllergeselle bezeichnet. Das ist ja naheliegend bei seiner Ausbildung. Ob er in einer der vielen hannoverschen Mühlen gearbeitet hat, weiß ich nicht. Es wäre aber denkbar. Er wird auch bezeichnet als Agent. Es könnte damit zusammenhängen, also das ist kein Agent, der spioniert hat, sondern das ist einer, der möglicherweise als Vermittler tätig war von Arbeitsplätzen oder so etwas. Und er war als Fuhrunternehmer tätig. Da vermute ich, dass es damit zusammenhing, dass ja die Mühlen ihre Produkte irgendwo hinschaffen mussten und dass er dann als Fuhrunternehmer sich da betätigt hat. Er wird auch bezeichnet als Gewerkschaftsbeamter, was also so viel bedeutet, dass er eine feste Anstellung in der Gewerkschaft hat. Und er war eben langjähriger Funktionär als Vertreter dieses Gaues, GAU 6. Das war die Bezeichnung für die großen regionalen Zusammenschlüsse der Gewerkschaften. Da war er also Gewerkschaftsvertreter. Und was irgendwie kurios ist, vielleicht in unseren Augen, er war Fischhändler. In den letzten Lebensjahren ist er als Fischhändler aufgeführt, hat sich über viele Jahre offenbar damit auch über Wasser gehalten. Er selber war dreimal verheiratet, zwei Frauen sind gestorben, er hatte 11 Kinder und war offenbar hier in Hannover örtlich fest ansässig und ortsgebunden.
Man kann nicht sagen, dass er ein typischer Mühlenarbeiter war, ne?
Nein, das war er sicherlich nicht mehr.
Obwohl er sie vertreten hat.
Naja gut, aber er stammte ja aus diesem Bereich und hatte ja auch über seine gewerkschaftliche Tätigkeit über die Jahre hinweg mit Mühlenarbeitern zu tun. Es war also einer, der sich sozusagen für diese Sache einsetzte und als Gewerkschaftsfunktionär ja auch eine höhere Stellung hatte als ein ganz normales ehrenamtliches Mitglied. Der hat allerlei organisiert und zum Beispiel, wenn ich den Mühlenarbeiterstreik in Hameln nehme, dann liegt ja die Vermutung nahe, dass er damit auch was zu tun hatte. Das ist im Moment noch nicht nachweisbar. Aber Hameln gehörte ja auch in den GAU 6, den er vertreten hat. Und in Hameln übrigens war auch der Hermann Keppler, der Gewerkschaftsfunktionär, der erste Vorsitzende der Mühlenarbeiterbewegung, auch tätig. Der ist dort hingekommen und hat erstmal versucht, als die Arbeiter kürzere Arbeitszeiten und höhere Löhne forderten in Hameln, wollte er vermittelnd eingreifen. Aber bei dem Mühlenbesitzer Meyer, der eben diese zwei großen Mühlen in Hameln hatte, da ist er offenbar abgeblitzt und dann haben die Arbeiter gestreikt, 10 Wochen. Und von den 103 haben die bis auf einmal eine kurze Zeit komplett gestreikt, die ganze Zeit. Der Mühlenbesitzer hat sofort reichsweit nach Streikbrechern gesucht und hat denen höhere Löhne angeboten als den Mühlenarbeitern selber, die bei ihm beschäftigt waren.
Da muss die Not wohl groß gewesen sein. Ich meine, die Bevölkerung hat ja Mehl gebraucht und musste ja Brot gebacken werden.
Ja, aber die Wesermühle in Hameln war so groß, die hat sicherlich auch für die Bevölkerung was verkauft, aber das war eine Handelsmühle inzwischen geworden. Und insofern hing die Versorgung der Hamelner Bevölkerung sicherlich davon nicht ab. Der Streik wurde sehr militant geführt. Man kann das heute noch in ganz kleinen Dosen nachlesen in der DWZ, Deister Weserzeitung, die seit 1820 etwa existiert und interessanterweise für uns, die ihre gesamten Ausgaben bis heute digital vorliegen hat. Wenn man also dort mal etwas nachforschen will, dann muss man sich die digitale Lizenz für die Nutzung holen und dann kann man da nach Herzenslust drin lesen, auch in diesen alten Zeiten. Da stellt man dann fest, die DWZ war eine bürgerliche Zeitung, bürgerlich konservativ. Da kann man dann in Annoncen nachlesen in etwa und sich vorstellen, wie der Streik verlaufen ist. Man hat sich also gegenseitig da kritisiert. Die Geschäftsleitung hat nach Streikbrechern gesucht. Die Geschäftsleitung hat die Mühlenarbeiter bedroht und so weiter. Und dann liest man natürlich auch die so Art Polizeiberichte. Und stellt also fest, dass die Auseinandersetzungen auch militant waren. Es wurden also Streikbrecher im Dunkeln überfallen und zusammengeschlagen. Gegen Ende des Streiks wird gesagt, dass man ein Fuhrwerk, das mit Getreidesäcken beladen war, eine riesengroße Ladung, hat man die Säcke aufgeschlitzt, sodass das Korn auf der Straße lag. Und im Hafen lag auch ein Schiff. Das ist so eine besondere Art von Schiffen gewesen mit einem relativ flachen Kiel, um auf der Weser fahren zu können. Da ist so ein Schiff offenbar versenkt worden, dass da verteut lag. Und so ging es also dann wirklich ziemlich heftig und militant zur Sache. Der Streik wurde aufgegeben, dann im Juni hat er angefangen, wurde aufgegeben im September, weil offenbar man nicht in der Lage war, sich da letztlich durchzusetzen, hat gedacht, wir machen jetzt hier Schluss und werden das in einer besseren Zeit dann auch wieder versuchen. Darüber ist dann nichts weiter bekannt, aber es ist offenbar keine deutliche Niederlage gewesen.
Was hat der Streik erreicht? Gibt es Erfolge?
Also die Leute wurden wieder eingestellt, das hat man dann durchsetzen können und weiteres ist darüber nicht bekannt. Also diese Forderungen nach Verkürzung der Arbeitszeit und höheren Löhnen hat man, glaube ich, erstmal nicht durchsetzen können.
Und wie haben die Streikenden überlebt? Gab es eine Streikkasse schon oder sowas?
Das wird da so in der Zeitung nicht sichtbar, aber davon gehe ich aus, dass durch die Zahlstellen, Hameln hatte ja selbst auch eine, dass durch die Zahlstellen da Geld zusammengekommen ist. Und es war im Übrigen auch üblich, das kann man auch in der damaligen Presse nachlesen, also nicht in der DWZ, aber in der Gewerkschaftszeitung. Es war üblich, dann in solchen Fällen auch zu sammeln. Um 1904/5 gab es riesige Streikbewegungen in Deutschland, also noch viel größer Bergarbeiterstreik im Ruhrgebiet und so weiter. Und da sind doch ganz enorme Summen zusammengetragen worden, um die Streikenden zu unterstützen, dass die nicht aus ökonomischen Gründen total ausgehungert werden konnten. Naja, und das Ergebnis, wie gesagt, für Streikende, wer da irgendwie erwischt wurde, wenn er nachts einen Streikbrecher verprügelt hatte und wenn das herauskam, dann war es völlig klar, dass sie dann natürlich vor Gericht landeten und ins Gefängnis kamen. Naja, und Keppler selber, der da die aufgehetzt haben sollte, musste ja auch 14 Tage in den Knast.
Du hast gesagt, Streikbewegungen fingen damals an oder waren schon üblich. Wie ist das? Das ist ja doch ein Mittel der Machtlosen, sich zu wehren gegen diese unmenschlichen Arbeitsbedingungen, die es offenbar damals schon gab. Man kann ja fast sagen, so schlecht haben noch nicht mal Sklavenhalter ihre Sklaven gehalten, denn die haben ja Geld gekostet und mussten erhalten werden. Und hier kam es gar nicht drauf an, man konnte einen Mühlenarbeiter oder einen anderen Arbeiter, der kaputt gegangen war bei diesen Arbeitsbedingungen, den konnte man einfach ersetzen. Das ist ja eigentlich eine absolute Niederung in dem, was man Arbeitsverhältnisse nennen kann.
Ja, es gab also, wie gesagt, auf Arbeiterseite eine große Militanz. Man muss auch da ein bisschen differenzieren.
Das ist die Konsequenz dann,
ja,
diese
so.
Militanz.
Klar. Aber es gab natürlich auch viele, die nicht mitgemacht haben, muss man auch sagen. Allerdings, die Arbeitsverhältnisse meinetwegen auch im Bergbau und so weiter waren natürlich so, die langen Arbeitszeiten wurden nicht verkürzt oder wenn sie verkürzt werden sollten, gab es nur ein Mittel, dass man dagegen durch Streiks oder so etwas anging. Die Streiks waren also einerseits, sagen wir mal, Ausdruck eines Klassenbewusstseins der Organisierten. Auf der anderen Seite für die Gewerkschaften waren sie auch nicht immer unproblematisch und zwar deshalb, die Streikenden mussten ja aus der Kasse der Zahlstellen unterstützt werden. Und das ermutigte vielleicht manchen Arbeiter, so einen Streik einzugehen, wenn auch ungewiss war, ob man den gewinnen können würde, weil man sich darauf verließ vielleicht, dass er die Zahlstelle mit Ausgleichszahlungen einem da über die Runden helfen würde. Und insofern gab es auch sogar im gewerkschaftlichen Bereich immer wieder Warnungen, nicht leichtfertig irgendwelche Streiks vom Zaune zu brechen, sondern sich zu überlegen, ob es überhaupt Erfolgsaussichten für diese Streiks gab.
Das ist mal so ein Einblick in einen speziellen Teil der Arbeiterschaft, Mühlenarbeiter, in einer Zeit, in der es noch sehr unmenschliche Arbeitsbedingungen gab für Arbeiter generell.
Vielleicht eine Sache noch, die ich noch nicht erwähnt habe. Die Zielsetzungen in diesen kleinen Gewerkschaften, in den freien Gewerkschaften, bezogen sich also natürlich nicht nur darauf, dass irgendwie soziale Bereiche abgedeckt wurden durch Beiträge, sondern man hat sich auch, jedenfalls die fortgeschrittensten und bedeutendsten, man hat sich auch politisch verstanden. Das heißt also, die Zeitungen, die man herausgab, waren Zeitungen, mit denen Agitation betrieben werden sollte. Also vor allen Dingen die Arbeitskollegen und dann vor allen Dingen diejenigen, die noch kein politisches Bewusstsein hatten, zu informieren, zu agitieren. Es war ein ganz klarer politischer Jargon, der da gesprochen wurde. Und Agitation wurde verstanden als eine positive Sache, aufzuklären über die eigene soziale Lage und die Zielsetzungen, die man erreichen wollte. Eigentlich oder bei sehr vielen war das die Überwindung des Kapitalismus und so war die Kritik auch, die nach außen hin geäußert wurde. Wenn man sich Zeitungen ansieht, Verbandszeitungen, die ja noch vorliegen und die auch digital erreichbar sind, dann kann man das immer wieder lesen. Also dagegen lesen sich die heutigen Gewerkschaftszeitungen wie Heim und Welt früher.
Es war ja auch eine andere SPD damals, das kann man ja auch sagen.
Ja.
Danke für dieses interessante Referat. Und das war's für heute im Magazin International. Seine Untersuchungen zu den Mühlenarbeitern stellte Reinhard Techtmeier-Blank vor und im Studio verabschiedet sich Axel Kleinecke. Macht's gut, tschüss.